Auf unserem Streifzug durch Graubünden im Winter bleiben wir noch im Unterengadin und wandern mit Oliver Christer von Sendt hinauf zum Berghaus Wastur.
Wir sind schon ein Stück oberhalb von Sendt. Aus der Ferne sind noch die Glocken der Dorfkirche zu hören. Der Schnee auf den Dächern der alten Bauernhäuser glänzt in der Sonne. Die 3000er auf der anderen Talseite kratzen mit ihren Spitzen in einen weißen Wolkenbausch. Vorbei an einzelnen Höfen schlängelt sich der Weg die verschneiten Alpwiesen nach oben auf 1700 Meter Höhe. Die Schweizer Fahne vor dem Berghaus flattert im Wind und auf dem großen Balkon des Berghauses haben es sich Wanderer auf den mit Schafsfellen gepolsterten Stühlen bequem gemacht.
Wir haben schon bestellt. Ein Punsch und ein Stück Schweizer Grasse, Mürbeteigkuchen.
Wirt Georg Salomon ist auf den Balkon herausgekommen, blinzelt in die Sonne und erklärt seinen Gästen, welches Bergpanorama es als Beilage zu seinen Engadiner Spezialitäten gibt.
Das ist der Pizok und das ist der Piz Sandion, dann kommt der Piz Lishana und dann der Piz Eütz, das heißt der spitzige Spitz.
Wer den grandiosen Blick auf so viele 3000er verkraften will, braucht eine deftige Grundlage. Auf dem Holzherd köchelt die Gerstensuppe. Georg Salomon schneidet auf Brotzeitbrettern seinen Bergkäse und die hausgemachte Hirschsalami auf.
Ich bin auch Jäger, oder? Das ist so eine Mischung zwischen Rind und Hirsch und etwas Schaffleisch haben wir auch noch dazu. Das ist so eine Trockenwurst und da oben ist es auch ideal zum Trocknen und das Fleisch oder auf 1700 Meter. Und wir haben da auch im Engadin eine trockene Luft und das gibt ein hervorragendes Produkt.
Eine hervorragende Idee ist ein süßer Abschluss mit hausgemachtem Apfel- oder Rüblikuchen und dann die Schlittenabfahrt, den rund 3 Kilometer langen Rückweg hinunter ins Dorf. Und Schlitten gibt's für alle Wanderer bei Georg Salomon.
Wir haben etwa 50 Schlitten und die kann man gratis nehmen, wenn man etwas da oben konsumiert.
Und nach einem letzten Blick zu den Schafen des Berghauses, direkt im Stall unter dem Aussichtsbalkon, wartet eine gemütliche und leider am Ende viel zu kurze Schlittenfahrt hinunter nach Sendt.
Egal ob Rodeln, Winterwandern, Schneeschuh oder Touren gehen, am Thema Lawinen kommt keiner vorbei. Und da gibt es in Graubünden eine weltweit renommierte Institution, das Schweizer Lawinenforschungsinstitut, kurz SLF, gegründet 1941 in Davos. Unser Alpinexperte Georg Bayerle kennt es natürlich auch. Georg, woran wird dem SLF denn aktuell geforscht?
Ja, an den Geheimnissen im Schnee und in den Lawinen natürlich. Hier sitzen die ganz großen Spezialisten zu diesem Themenbereich mit jahrzehntelanger Erfahrung mittlerweile. Und da geht's nicht nur um dauernde und exakte Messungen, wie an einem Schneeversuchsfeld oben am Weißflujoch über Davos, sondern auch um viele Laborversuche, wie sich der Schneedeckenaufbau, die einzelnen Kristalle in der Schneedecke umwandeln oder wie die Dynamik in Lawinen funktioniert.
Und da spielt ja dann auch für diese Forschungen der relativ neu entwickelte Snow Micropen eine Rolle. Diese Forschungen, die werden ja auch international sehr beachtet, aber das ist nicht das einzige Forschungsgebiet des SLF.
Es geht immer auch um die Umsetzung. Also müssen Straßen, müssen Siedlungen gesichert werden. Deswegen geht das einher mit der Entwicklung von Sensoren und Überwachungssystemen und auch Methodiken, wie man Risiken abschätzen kann im Gebirge. Dann Gletscher und Permafrost gehören zu den Forschungsgebieten. Berühmtestes, tragisches Beispiel ist der Piz Cengalo im Bergell, der da im Fokus des SLF in Davos ist, nach den großen Bergstürzen 2012 und 2017, die aus der Permafrostzone auf ca. 3000 Metern erfolgt sind. Und dann geht es aber auch um Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt und insbesondere im Bergwald, der ja vielfältige, insbesondere auch Schutzfunktionen hat im Gebirge und wie sich Wald und Vegetation auf die Dynamik von Lawinen auswirken.
Und wie sich Tier- und Pflanzengesellschaften im Gebirge verändern durch den Klimawandel, auch das ist ja ein wichtiges Thema. Die Durchschnittstemperaturen liegen ja schon jetzt um 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Wo lassen sich die Effekte am besten beobachten?
Natürlich dort, wo die Natur sich so entwickeln kann, wie sie will oder sich möglichst unbeeinflusst vom Menschen entwickelt. Und das geschieht am besten in Nationalparks. Und da hat die Schweiz in Graubünden den einzigen Alpennationalpark, der gleichzeitig einer der ältesten der Alpen ist. 1914 ist er schon gegründet worden, also vor über 100 Jahren. Und schon seit 1920 werden hier die Forschungen zur Natur kontinuierlich jedes Jahr veröffentlicht. Jetzt im Winter herrscht absolutes Betretungsverbot und Winterruhe im Schweizer Nationalpark und die wird dort auch eingehalten, denn es kostet 3000 Franken Strafe, wer da auf Tour geht. Und auch in dieser Hinsicht sind die Schweizer klar und direkt.
Graubünden mit seinen Bergketten und Tälern ist ja auch ein Land der Pässe.
Ja, und es sind Pässe, die zu den abenteuerlichsten in den Alpen gehören. Der Ofenpass gehört zu den herausragenden und dann gar nicht viel weiter, wenn man das Valmüsteier ein Stück runterfährt, der Umbreil. Als nächster gleich, der Richtung Stilfser Joch und in die Lombardei führt. Berühmt ist natürlich der Bernina-Pass von Pontresina nach Tirano. Da geht es ins Veltlin dann mit den Weinen und den Kaffeeröstereien. An Gewickel nicht zu übertreffen ist meines Erachtens am Hinterrhein der Splügenpass nach Chiavenna. Und nochmal ganz anders ist der Oberalppass mit seiner besonderen Bahnstrecke, die im Winter also wie in der Arktis wirkt, der vom Vorderrhein hinüber in die Zentralschweiz führt. Ja, und apropos Bahnstrecke, es gibt ja da in Graubünden die Rätische Bahn. Und das ist ein Erlebnis, das hat Thomas Mann in einem der berühmtesten deutschen Romane beschrieben, dem Zauberberg, der in Davos spielt und vor genau 100 Jahren als Buch erschienen ist. Da beschreibt er diesen jähen, nicht enden wollenden Aufstieg wörtlich von Landquart aus dem Rheintal nach Davos und zwar als ein Emporgehoben werden in Regionen, wo eigentümlich dünne, spärliche Lebensbedingungen herrschen. Und so, wie das da beschrieben ist, also erstens, es lohnt sich ungeheuer, das zu lesen, diese wunderbare Passage der Bahnreise nach Davos. Und ich glaube, dass auf so einer Reise wirklich auch immer eine besondere Sensibilität für kulturelle Besonderheiten entsteht und gepflegt wird.
Eine Fahrt mit der Rätischen Bahn, die auch zum UNESCO-Kulturerbe gehört, wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Dass sich diese Vielfalt überhaupt entwickelt hat, das hat natürlich auch mit den vielen Durchreisenden zu tun, die über die Pässe mussten.
Ja, weil sie haben immer wieder so ein bisschen was dagelassen. Also die Sprache gehört ja dazu, also seit der Römerzeit. Und die Römer sind trotz dieser bösen Via Mala-Schlucht, dem schlechten Weg, der dann später auch Goethe noch beeindruckt hat, den Hinterrhein entlang gezogen, über den Bernardino nach Italien. Und dann gibt es auch den Septimerpass nahe des Julierpasses bei Bivio, der so ein bisschen seit abliegt, wo sogar noch Reste der Römerstraße zu sehen sind, genauso wie auf dem Malögin, diesem Wanderweg von Maloja nach Casaccia ins Bergell. Und diese Liste ließe sich jetzt durch die Zeiten fortsetzen. Gerade diese alten Routen, die so viel Geschichte gespeichert haben, führen dann auch noch, und das macht sie heute auch noch so interessant, durch Gegenden und in Dörfer, die nicht besonders touristisch sind, weil mittlerweile die Ströme anders verlaufen. Und an diesen alten Routen kann man oft noch sehr typisch Station machen, also ideal für kulturelle Wanderreisen.
Danke, Georg Bayerle, für deine Expertise. Zu den Graubündner Seitentälern gehört auch das Safiental in der Surselva. Eine wildromantische Winterlandschaft im Naturpark Bevarin, abseits skitouristischer Tummelplätze der betuchten Gesellschaft. Dass es auch anders und vor allem nachhaltiger geht, beweist das kleine Skigebiet von Tenna. Dort gibt es nur einen einzigen Lift und der wird mit Solarkraft betrieben. Julia Nether war vor Ort.
Oberhalb des Seils, an dem die Bügel befestigt sind, befindet sich die Aufhängung für die Solarpanels. Alle 10 Minuten richten sie sich automatisch nach dem aktuellen Sonnenstand aus. Bei gutem Wetter produziert die Anlage so bis zu 4-mal mehr Strom, als für den Betrieb des Lifts gebraucht wird. Und bei bewölktem Himmel oder Schneefall, da läuft der Lift natürlich auch.
Wir waren natürlich nicht so blauäugig in dem Sinn, dass wir gesagt haben, wir wollen nur von der Solarenergie leben. Die Anlage läuft ganz klar über das elektrische Versorgungsnetz. Wir speisen jetzt im Moment von der Solaranlage Energie in das gleiche Kabel, in das gleiche Netz ein, wie wir Strom beziehen. Wir wissen am Ende der Saison, wie viel Kilowatt wir verbraucht haben, sodass wir ehrlicherweise sagen können, wir verwenden eigenen Solarstrom und nur der Rest wird verkauft.
Heute lässt sich die Sonne nur hin und wieder zwischen den Wolken blicken. Trotzdem ist die Anlage im Plus. Auf einer elektronischen Anzeigentafel an der Liftstation können die Skifahrer die aktuellen Werte ablesen. Und im Sommer, wenn der Lift nicht in Betrieb ist, erzeugt die Anlage ja ebenfalls Strom, ohne eine einzige Kilowattstunde zu verbrauchen. Der Solarskilift kommt bei den Touristen gut an.
Ah, ich finde das eine super Idee. Hut ab vor dem Mut, den die Leute da gehabt haben.
Und ob jetzt die Panels noch oben drauf sind, finde ich jetzt nicht störend, nein.
Das sollte Zukunft haben.
Auf Nachhaltigkeit setzt auch das Hotel Kamana. In dem einstigen Schulhaus des Safientals haben Michelle Hürlimann und Toni Bobe ihre Wahlheimat gefunden. Beide betreiben das kleine Berghotel im Wechsel. Wie es Toni Bobe hierher verschlagen hat, das erzählt er mir jetzt. Servus Toni, du stammst ja eigentlich aus Bad Tölz.
Ja, genau, das stimmt. Ich bin aus Bad Tölz und ich bin in Tölz aufgewachsen, war dann da als Teenager auf der Alm. Hab dann selber ein bisschen rumgekäst mit ein paar Ziegen und einer Kuh, die ich gekriegt habe von den Bauern und wollte das Käsen einfach verfeinern und lernen und einen guten Alpkäse, einen Halbkäse, Bergkäse herzustellen. Und da ist mir nur die Schweiz eingefallen. Das war 88 und da bin ich auf Tenna, das ist ganz am Anfang vom Safiental, auf eine Annonce gestoßen, die einen Hüttenburg gesucht haben. Das N war schon vorhanden und da habe ich mich dann beworben und somit habe ich eigentlich in alle Bereiche ganz viel gelernt und bin dann auf der Alm hängen geblieben.
Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kam dann der Schritt von der Alp zum Hotel?
Ich habe meine damalige Partnerin kennengelernt, wo ich da auf der Alp hinterst im Tal war. Sie war auch auf der Nachbaralp und vorhin hat es mir. Und natürlich auch, weil wir das Riesenglück gehabt haben, dass wir das alte Schulhaus da in Manakassen haben können und überhaupt die Möglichkeit gehabt haben, von der Gemeinde auch unsere Existenz da aufzubauen. Weil nur mit der Alpelei könnte man sich in der Schweiz ja nicht über Wasser halten.
Auf der Website vom Hotel Kamana, da steht Beizli, Lodge und Zuber. Das klingt irgendwie schon nach sehr uriger Bergwellness. Das musst du jetzt ein bisschen erklären. Beizli, Lodge und Zuber.
Also ein Beiz gibt es ja bei uns auch.
Ein Kneipen?
Ein Kneipen, genau. In der Schweiz, es gibt neben Bergdorf irgendwo ein Beizli und es ist einfach eine kleine Bergwirtschaft, wo die Leute kommen können und einen Kaffee trinken, einen Kuchen. Es gibt da kleine Gerichte, aber es ist kein Restaurant in dem Sinn. Und die Lodge ist ja die Unterkunft, das Hotel. Der Zuber, der steht im Freien. Das ist ein Holzbottich, den heizen wir und da können dann Leute drin warm baden und in den Berg schauen.
In der Wintersaison habt ihr, glaube ich, von Weihnachten bis Ostern offen. Ja. Was sind das denn für Gäste, die im Winter zu euch kommen? Was suchen die?
In erster Linie suchen sie schöne Hänge zum Skifahren und mittlerweile natürlich auch zum Schneeschuhgehen. Die sind da eigentlich gegeben. Also der ganze Südosthang oberhalb von unserer Haustür, der ist auf einer Breite von 5 Kilometer, kann man da wunderbare Skitouren machen. Es ist nicht besonders hoch, es ist nicht besonders schwer. Und deswegen können auch viele Leute kommen, die halt nicht so viel Erfahrung haben und die sich vielleicht noch nicht ins Hochalpine trauen.
Euer Hausberg, der hat einen für mich zumindest ziemlich unaussprechlichen Namen.
Drei-Steine-Hirte.
Kann man das übersetzen?
Das ist übersetzt. Drei-Steine-Hirt. Der Name ist so entstanden, weil wenn man auf dem Nachbarberg steht, dann sind das, wenn man auf den Drei-Steine-Hirte schaut, wie so drei so Storheifen, die man sieht. Und das sind ja die Hirten, die die Kamanaalp bewachen.
Das klingt schon sehr charmant irgendwie.
Das ist ein uralter Flurname und es gibt ja unzählige Flurnamen da, weil wenn das Viech irgendwo war, dann haben halt die Leute sagen müssen, Drei-Steine-Hirte oder Schafhüttigrad und dann hat ja jeder gewusst, wo die sind.
Das Safiental mutet ja schon so ein bisschen an wie ein Ende der Welt, sag ich jetzt mal. Liegt darin auch für dich, Toni, ein besonderer Reiz oder auch eine innere Form der Freiheit, die du hier auch findest?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt in der Übergangszeit ist ja da wirklich nichts los. Und das tut extrem gut und das habe ich auch gesucht und das macht mir auch nichts aus, so zum Leben.
Welche Rolle spielt denn für dich auch im Hotel die Nachhaltigkeit?
Die spielt eigentlich eine große Rolle, dass wir möglichst alles auf den Tisch bringen, was wir da selber produzieren können. Also sprich der Käse, die Milchprodukte, die Butter, was man ja dann vom Sommer noch hat. Und wir haben einen kleinen Acker, wo wir als Gemüse gebaut haben. Das hat sich jetzt in dem Jahr ein bisschen geändert. Jetzt kaufe ich die Kartoffeln von einem Kollegen, der auch da in die Berg Kartoffeln baut. Und mir ist wichtig, dass ich die Leute kenne, dass man da einen Bezug dazu hat und dass man weiß, wie sie umweltverträglich wirtschaften.
Danke, Toni Bobe. Auch Michelle Hürlimann hat ihr Herz an Safiental verloren. Die Lehrerin aus Zürich wollte unbedingt auf die Alp und als Elblerin arbeiten und ist letztendlich auch im alten Schulhaus gelandet, im heutigen Hotel Kamana. Grüß dich, Michelle. Du hast ja ein feines Händchen für alles nachhaltig Kulinarische. Ich denke da zum Beispiel an Löwenzahngelee, Habichtspilzsalz oder dein Alpenrosen-Brennnesselpesto. Experimentierst du denn gern?
Ja, sehr. Und das vor allem dann eben für den Winter haltbar zu machen, damit wir diese leckeren Sachen von der Almwiese und den Bäumen und dem Wald auch dann im Winter verzehren können.
Im Winter gibt es ja bei euch ein Drei-Gang-Menü am Abend für die Gäste, wie es heißt, aus Garten, Alp und Natur.
Ja, da gibt es zum Beispiel die Alpenlasagne, wo dann das gehackte Fleisch von unserem Alpschwein drinsteckt, plus Guter Heinrich, der rund um die Alphütten wächst. Es gibt Steinpilzkapunz, wo wir die Steinpilze, die wir im Herbst ernten, dann verarbeiten in eine neue Variation von den altbekannten Bündner Kapunz.
Kapunz sind, glaube ich, so eine Art Teigtaschen, oder?
Genau, da sind wir auch fleißig am Experimentieren, ob das dann Randenblätter oder Meerrettichblätter oder dann Alpenampferblätter sind. Wir haben so viele gute Alpenkräuter, die wir sammeln und da kann man dann verschiedenste Mischungen machen.
Und gibt es bei euch auch ganz traditionelle alte Speisen aus Graubünden, die sehr typisch sind, vielleicht ein bisschen sogar schon in Vergessenheit geraten sind?
Also etwas ist sicher der Touch. Das ist etwas Ähnliches wie der Kaiserschmarrn, nur haben die Walser das dann in kleinere Stücke gestochen quasi. Also man sticht das dann in kleine Stücke und serviert das auch mit zum Beispiel Preiselbeerkompott, den wir auch selber machen.
Also da läuft einem wirklich das Wasser im Munde zusammen. In der Wintersaison kommen ja viele Skitourengeher, die ja auch gerne den Skitourenklassiker im Safiental, das Bärenhorn, machen. Michelle, was ist denn deine Lieblings-Skitour oder vielleicht auch Lieblings-Winterwanderung im Safiental?
Meine Lieblings-Skitour ist definitiv vor dem Haus die Skier anzuziehen und dann rauf auf den Kamaner Grat.
Was sieht man von dort aus?
Man sieht zum Beispiel rüber zum Tödi, den Biefertenstock. Man sieht Richtung Wals, respektive Richtung Rheinwaldhorn.
Ganz herzlichen Dank, Michelle Hürlimann, für das nette Gespräch. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen schönen, feinen Winter.
Herzlichen Dank dir und ebenfalls.
Und jetzt Musik vom Schweizer Folk-Elektropop-Duo From Kid. Zwei bärtige Burschen, die am Stadtrand von Chur in einem Bauernhaus wohnen und komponieren, zum Beispiel Waterflows. Heartbeat say, little too fast, cause I need to talk to you, my love. Fight stones with fire, running around the world just to feel once. And things hurt a little too much, cause I need to walk behind, fight, sleep with rain, turning around your words just to feel once. And I had you care about the birds who sing their songs while it flows, the change of seasons as we know. Water flows, das Wasser fließt, gilt auch für den jungen Rhein. In der oberen Sur Selva befindet sich die Quelle des Vorderrheins. Volkert Lenz hat sie bei einer Skitour auf dem Pizzcavradi gesucht.
Die Stelle, wo der Rhein entspringt, die liegt gar nicht am Oberalppass. Nicht dort jedenfalls, wo die Matterhorn-Gotthardbahn an der Höhe zwischen Ursantal und Sur Selva die Skitourengeher im verwehten Weiß aussetzt. Dabei hat man eigens ein rot-weiß geringeltes Leuchtfeuer in den Schnee gestellt. Ein maritimer Wegweiser im Hochgebirge.
Der Leuchtturm, das soll ein Symbol sein, ist eigentlich nicht genau die Quelle, aber ist ein symbolischer Punkt der Rheinquelle.
Bergführer Bruno Honegger weiß natürlich, dass man den Leuchtturm von der 1200 Kilometer entfernten Rheinmündung bei Rotterdam hierher an die Kantonsgrenze zwischen Graubünden und Uri quasi entführt hat. Die echte Rheinquelle will er später zeigen. Jetzt geht es erstmal mit ein paar Schwüngen im Pulverschnee hinab zu einer Handvoll auffälliger Almhütten, die wie eine kleine Treppe in der Landschaft stehen.
Wir sagen dem Platz hier Alp Chamut. Wir sind etwa auf 1700 Meter runtergefahren vom Oberalppass.
Hier startet die eigentliche Skitour zum Pizzcavralli.
Circa anderthalb Stunden bis zur SRC-Hütte Maigls und dann gemütlich einen Kaffee nehmen, warten bis die Sonne scheint. Und dann weiter aufsteigen.
Der Pizzcavralli ist so etwas wie der Wächter über das obere Surselvertal und der Hausberg der Maigelshütte.
Eine Stunde ungefähr hoch zum See, zum Leider Tuma, zur offiziellen Quelle des Vorderrheins, der bis nach Reichenau fließt und da zusammenkommt mit dem Hinterrhein.
Dann geht es gleich weiter hinein in den steilen Schneehang, der zum Cavralli-Gipfel auf 2614 Meter Höhe hinaufführt. Die Skiabfahrt hinab lockt mit Pulverschnee. Ein wilder Ritt, der erst an einer Brücke über einen Bach endet. Und was ist das nun wieder für ein Gerinnsel?
Das ist der Rhein, der im Winter sehr spärlich fließt.
Immerhin, hier kann man den großen Strom noch mit wenigen Schritten überqueren.
Auch Disentis liegt am Vorderrhein. Das Skigebiet ist ein Geheimtipp für Freerider. Pulverschneesessions sind garantiert. Wobei man auf Naturschnee setzt und oberhalb von 2200 Metern nicht mehr beschneit. In Disentis gibt es übrigens eine der innovativsten Skischmieden der Alpen. Zai, das rätoromanische Wort für zäh. Die Manufaktur fertigt Ski mit einem Kern aus Stein. Ein Zentimeter dicker Gneis bekommt eine Oberfläche aus Kautschuk und wird mit Carbonfasern umwickelt, erklärt Firmenchef Simon Jakomet.
Stein ist ja eigentlich hart und man denkt auch schwer und brüchig. Aber wenn er umwickelt ist mit Carbonfasern, also sozusagen unter Druck gesetzt ist, dann kann er wiederum gebogen werden. Und das, was toll ist am Stein, sind die Dämpfungseigenschaften. Also Stein ist ja, das kann man sich gut vorstellen, ein sehr träges Material und darum ist der Ski auch sehr laufruhig.
Innovation meets Tradition. Das gilt auch für die mächtige Benediktinerabtei Disentis. Hier sichert eine moderne Landwirtschaft die Zukunft der Mönche. Der neue Klosterstall ist ein Beispiel ungewöhnlicher Architektur. Die auch spirituelle Symbiose von Natur und Kultur steht ganz in der benediktinischen Tradition, sagt Pater Theo.
Ich habe bewusst ein Kloster gesucht, das nicht in einer Stadt war, sondern etwas weg, eben in den Bergen. Und man ist hier sehr schnell auch außerhalb des Klosters irgendwo in der Stille, im ruhigen Bereich und kann eben auch die Schönheit der Natur genießen. Wir können auch hinausschauen. Also es ist noch interessant, dass die Mönchszellen gegen Süden gerichtet sind, wo man eben etwas von der schönen Landschaft hat, wenn man durchs Fenster schaut.
Quai fas tu da dune per dune? Tu guardi dal te.